Wir wollen heute die Kraft des Kreuzes entdecken und die unendliche Liebe, die uns Gott schenkt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir wollen das Lied von Paul Gerhardt singen, von dem Haupt voll Blut und Wunden 85. Ich sage die Verse immer an, Lied 85 zunächst, den ersten Vers. Man nimmt ja an, dass das eine Meditation von Paul Gerhardt war über dem Passionsbild in der Kirche von Mittenwalde. Der gekreuzigte Christus, Vers 3, die Farbe deiner Wangen. Und den vierten Vers. Nun, der Amtsvorgänger von Paul Gerhardt in der Kirche von Mittenwalde ist dort erschlagen worden auf den Treppen vor dem Altar, als er im 30-jährigen Krieg die Kirche schützen wollte. Es war Paul Gerhardt sicher immer bewusst, wenn er da vorbeiging an dieser Stelle, die Verse 9 und 10. Thank you. für uns gekreuzigter Heiland. Du bist in die Tiefen unserer Welt gekommen, um mitzuleiden mit unseren Schwachheiten und mit unseren Ängsten, aber auch um unseren Fluch und um unsere Schuld zu tragen. Wir wollen dir danken für das große Opfer, das du vollbracht hast, dass du eine Erlösung für uns erworben hast, die für alles gilt, für die bewussten und für die unbewussten Sünden, für die lässigen und für die ganz schlimmen. Vielen Dank, dass wir auch jetzt heute bei dir abladen dürfen und dass du jedem von uns deine Vergebung und deine Liebe zusprechen willst. Und so wollen wir vor dir unter deinem Kreuz alles abladen, was uns beschwert. Herr, dass alles vergeben ist, was wir dir bekennen, das ist so wunderbar. Danke dafür. Amen. Miteinander lesen die Nummer 759, die Weissagung vom Gottesknecht und seinem Leiden, Nummer 759. Wir wollen es miteinander lesen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben.
Für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen, für mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du die Klassen schlagen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bitte dich an. Für mich trugst du die Dornenkron, für mich warst du von Gott verlassen. Auf dir lag alle Schuld der Welt, auch meine Schuld, ich kann's nicht fassen. Deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bitte dich an. Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. Du hast mich froh und frei gemacht, du schenkst mir neues, liebes Leben. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann.
Wir singen vom Lied 87, da schieben wir noch ein, den dritten Vers, 87, Vers 3, dein Kampf ist unser Sieg. Freude unseres Glaubens ist das Wissen, dass Jesus wahrer Gott ist und gleichzeitig ganzer Mensch. Das verstehe, wer es will, aber wir wollen das miteinander bekennen. So wie wir es in den letzten Tagen, auch in diesen Bibeltagen, ganz neu gehört haben, auf Seite 1487 im Gesamt, Seite 1487, so lernen wir es mit den Konfirmanden in den Worten Martin Luthers, Seite 1487, ganz unten an der Seite. Da ist es im zweiten Artikel des Glaubens von der Erlösung, der zweite Abschnitt, die Erklärung von Martin Luther überschrieben. Was ist das? Und nun wollen wir das miteinander lesen. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tod und der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regiert in Ewigkeit, das ist gewisslich wahr. Und nun singen wir das Passionslied aus unserem Jahrhundert von Fritz von Bodelschwing, dem Sohn des Gründers der Anstalten in Bethel, 93, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, 93. Lesen Lukas 23. Wir haben in dieser Passionswoche die Teile der Leidensgeschichte Jesu nach dem Lukas-Evangelium gelesen. Lukas 23, nun von Vers 27 ab, Seite 107 in Ihren Bibeln. Es folgte Jesus aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und
die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben, dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen, fallt über uns, und zu den Hügeln, bedeckt uns. Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am dürren werden? Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte Jesus und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Amen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Helmut Dielecke erzählt, wie er einmal das UNO-Gebäude in New York besichtigte und fragte dann, gibt es hier eine Kapelle? Dann sagte ihm, ach, Sie meinen vielleicht den Meditationsraum? Und dann führten sie ihn in einen Raum, weiße Wände, ein paar Stühle und dann einige Lampen, die ihr Licht bündeln auf die eine Wand. Und Thiele gesagt, wenn man da drauf schaute, da war nichts, nothing. Gar nichts. Kein Symbol, kein Zeichen. Und er schreibt in seiner Erzählung, ein Tempel grausigster Verlassenheit, Leere und Hilflosigkeit, ein Trümmerfeld längst verlorenen Glaubens. Hat inzwischen Schule gemacht, dass man solche Meditationsräume im Bundestag und in anderen öffentlichen Gebäuden einrichtet, wo alle Religionen sich vereinen können. Und da sind sich alle Religionen schnell einig, das Kreuz hat keinen Platz drin. Das Kreuz ist ein Anstoß, auch für manche Bundesbürger heute schon, die es als eine Bedrohung ihrer Freiheit ansehen, wenn sie dem Symbol des Kreuzes gegenüberstehen. Vor 250 Jahren schrieb Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Heute sind wir schon so weit, so schrieb er, dass sich alle Religionen eigentlich leicht in einer Ökumene der Religionen vereinigen könnten. Denn alle Religionen sind sich darin eins, auch die meisten Christen, dass wir aufs Kreuz verzichten können. Und Zinzendorf sagt dann weiter, in unseren Tagen, das war 1747, fällt das ganz arg unter den Christen auf, wenn einer vom Kreuz redet. So wie man zu Jesu Zeiten sagt, das muss ein Galiläer sein. Ein ganz seltener Vogel, dem das so wichtig ist. Ist auch heute wieder wichtig bei vielen, dass man sagt, wir können uns zusammenschließen, es interessiert uns, warum kann man denn das Kreuz nicht mit hineinnehmen in diese Ökumene der Religionen? Und warum war es denn einem Zinzendorf so wichtig? Er hat ja den Vers gedichtet, ich bin durch manche Zeiten, wohl gar durch Ewigkeiten in meinem Geist gereist, nichts hat mir's Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha, Gott sei gepreist. Was hat ihn denn dort so angezogen? Viele sagen, das ist doch abstoßend. Und sterben doch. Guck doch den zerschlagenen Körper an, so wie wir angewidert sind, wenn wir heute Gräuelberichte hören von geschundenen Menschen. Was soll denn da schön dran sein? Was soll denn da ermutigend sein? Das ist so wichtig, dass man das erkennt. In Christus, in seinem Leiden und Sterben, da kommt die Liebe des Vaters zum Ausdruck. So kostbar bin ich ihm. Und das war ihm so wichtig, mich herauszureißen aus den Bindungen der Sünde, mich zu lösen aus dem, was mich knechtet. Im letzten Buch des Neuen Testaments in der Offenbarung, da schreibt Johannes immer wieder von diesem grauenvollen Geschehen in der Endzeit, im Kommen des Antichristen. Und dann zeigt er immer wieder den Blick hinein in die Ewigkeit, wo Christus zur Rechten des Vaters sitzt und viele tausend Stimmen ihre Loblieder singen. Und beschreibt er immer die Gestalt des siegenden Jesus im Bild des zerschlagenen, leidenden Christus, das Lamm, das geschlachtet ist. Das ist das schönste Ehrenzeichen, das Jesus hat. Man kann ihn überhaupt nicht anders malen. Und wenn Sie Jesus vor anderen beschreiben wollen, was er ihnen bedeutet, dann muss das mit dabei sein, weil er dort am schönsten das ausgedrückt hat, was er für uns sein will. Seine Wundmale, sein Leiden, sein Sterben für uns. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo sollte ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Das war ein Lied von einem der Zinzendorf-Leute, Christian Gregor. Der Freude am Kreuz, dem, was mir dort geschenkt ist. Wir uns jetzt verstehen, was das für uns bedeutet, dieses Leiden, dieses, was da erzählt wird im Evangelium. Zunächst zeigt uns das Kreuz, dass es einen Ausweg aus der Hoffnungslosigkeit der Welt gibt. Da waren einige Frauen am Wege gestanden, als Jesus diesen schweren Kreuzbalken trägt und Simon von Kyrene ihm zur Seite springt und ein wenig diese Last abnimmt. Das gab es in Jerusalem doch, Menschen mit Gefühl. Das war echt. Es waren nicht bloß Spottende da und hassende Leute. Und da bleibt Jesus stehen und geht auf diese Frauen zu. Er redet sie ganz liebevoll an. Ihr Töchter von Jerusalem, es hat ja bei den Propheten so eine Beziehung. Ich kenne das Lied von Tochter Zion. Ihr Töchter von Jerusalem. Und dann wird Jesus ganz ernst. Weint doch nicht über mich. Es mag heute hin und her so sein, dass viele Christen diesen Karfreitag begehen als einen Gedenktag, so was ähnlich wie ein Volkstrauertag. Wir erinnern uns der Gräueltaten der Welt, dieser schrecklichen, geschundenen Körper, von denen Jesus von Nazareth erst war. Und Jesus sagt, danke, ich will deine Tränen nicht. Du brauchst mich nicht beweinen. Jesus stirbt doch nicht, weil er hilflos wäre oder am Ende wäre. Es wäre ihm doch ein kleines, vom Kreuz herunterzusteigen. Kein Mensch kann doch die Sache Jesu wirklich schädigen. Jesus ist doch der Herr und der König. Nein, wir brauchen Jesus und seine Sache nicht beweinen. Sondern Jesus sagt, weint über euch und über eure Kinder. Jesus trägt doch dieses Schicksal eines Erdenlebens, eines Menschen. Und Jesus erinnert schon an das, was die Kinder dieser Frauen dann einmal mitmachen werden, wegen der Zerstörung von Jerusalem, was da erst kommt von Menschen. Jesus sagt, wer da keine Hoffnung hat, ist verloren, wer in diesem grausamen Geschehen der Welt nicht in Gott geborgen sein kann. Den muss man beweinen. Es wird uns in unseren Tagen gar nicht so bewusst, wie hoffnungslos eine Existenz ist, ein Menschenleben ist, ohne die Vergebung Jesu, ohne sein Heil, ohne seine Rettung. Und das bringt Jesus an diesem Kreuz so zum Ausdruck. Ihr könnt weinen, ein Mensch, der keine Hoffnung hat. Ludwig Hofacker hat es ja in seiner drastischen Sprache so gesagt, lieber will ich ein Pferd sein, das man an seinem Karren zu Tode schindet. Lieber ein Stier, den man mästet auf den Schlachttag, als ein Mensch, der im Sterben keinen Heiland hat. Der ungeheure Ernst liegt über der Passionsgeschichte Jesu. Wer das Heil Jesu am Kreuz für uns erworben nicht versteht, der hat keine Hoffnung, der hat kein Heil. Der kann vor Verzweiflung schreien und weinen, er hat nichts. Und als dann Jesus ans Kreuz genagelt wird, da stehen manche da und gucken bloß, neugierig, interessiert, langweilig. Einige, die spotten auch, wollen Jesus noch mal herausfordern, wenn du Gottes Sohn bist, steig du jetzt vom Kreuz runter und mach uns was vor. Und da bewegen sich plötzlich die lieben Jesu. Unter diesen furchtbaren Schmerzen und dieser Atemnot, vielleicht schreit Jesus um Linderung der Schmerzen, vielleicht stöhnt er nur, vielleicht sind es auch Worte, so wie es bei uns kommen, des Zorns, des Hasses, weh euch. Nein, nein. Das Einzige, was aus dem Mund Jesu kommt, in seiner letzten Stunde auf Erden, ist, Vater, vergib ihnen. Das hat Jesus bis zu seinem Tod so wichtig gemacht, dass sie frei sein müssen und los sein müssen von aller Schuld, die sie anklagt. In ihrem Leben darf nicht ein Stückchen sein, das sie nicht mit Gott bereinigt haben. Das hat Jesus umgetrieben bis zu seinem letzten Lebensaugenblick, ob wir Vergebung der Sünden haben, obwohl die Menschen es doch gar nicht wert waren, obwohl sie ihn noch mit Füßen traten, spotteten, ihn quälten und folterten. Das war Jesus wichtig. Hoffentlich nehmen sie die Vergebung an, die einzige, die möglich ist. Es gibt keine andere. Sie können ihre Schuld nicht selber abbüßen. Ihre guten Werke können ihre Versäumnisse nicht abdecken. Was leben wir in einer gleichgültigen Zeit, wo das Menschen vergessen, dass das das Vordringlichste ist? Es ist auch bei Christen außer der Mode gekommen, selbst da, wo wir in einer Leidenszeit bewusst auf Sterben zugehen, dass wir sagen, ich möchte doch ganz bewusst noch einmal die Vergebung aller meiner Schuld zugesprochen haben. Es gibt doch keine halbe Stunde in ihrem Leben, wo sie nicht viel Versäumnisse auf sich laden. Es hat Jesus umgetrieben in der Hoffnungslosigkeit, der Schuldverhaftung unserer Welt, das Heil Gottes zu ergreifen und seine Vergebung zu empfangen. Das ist nötig, in der Hoffnungslosigkeit der Welt. Das war mein erster Punkt. Es gibt einen Ausweg, es gibt eine Rettung, es gibt ein Heil aus dieser Hoffnungslosigkeit. Das Nächste, was da am Kreuz sichtbar wird, Jesus stößt niemand hinaus, der zu ihm kommt. Da wurden zwei neben Jesus gekreuzigt. Das waren zwei, die ihr Leben missbraucht haben. Grausam sich an anderen Menschen vergangen haben, die selbst davor nicht zurückgeschreckt haben, einen umzubringen. Aber sehr merkwürdig, dass ganz gleich, was in unserem Leben war. Man kann ja bis zum Sterben seine Rolle spielen, das Theater weitermachen und so tun, wie wenn wir gute Menschen wären. Und wie der eine noch die Sprache weiterspricht, die Sprache des Kampfes und des Hasses, und zu Jesus rüberruft im Höhnen, wenn du doch was kannst, hilf uns doch und dir. Er kann anklagen, er kann fordern. Nein, das ist ganz normal, so wie dieser Schrei, das gehört zu unserer Welt. Das Außergewöhnliche war eigentlich der andere, auf der anderen Seite. Sein Leben war keinen Deut besser. Er war ein unwürdiger Mensch. Aber er spricht das aus, was wir so schlecht über die Lippen bringen. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Oder fragen Sie immer, womit habe ich das verdient? Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Wir haben den Tod verdient. Unser Leben war verfehlt. Wir haben es nicht Gott zur Ehre gelebt. Wo ist denn die Erkenntnis bei uns? In der Bibel heißt man das Buße oder Bekehrung. Wenn einer plötzlich begreift, ich muss das aussprechen vor Gott, mein Leben war falsch und es reut mich und ich wollte es nochmal gut machen und ich kann es nicht mehr gut machen. Also man versteht ja das nicht, was im Evangelium drin steht. Dass Jesus solchen Leuten, die offen ihre Versäumnisse und ihre Schuld eingestehen, sofort und ohne Vorbedingung die totale Auslöschung ihrer Schuld zuspricht. Aber nur denen. Vielleicht macht sie es sogar jetzt ruhig und sagt noch, wenn es da in meiner Todesstunde noch Zeit hat, dann kann ich ja noch zuwarten. Nein! Das wäre eine Verführung des Teufels. Ich sage immer, an einer Hand kann ich es aufzählen, wo in meinem Leben sich Menschen auf dem Sterbebett bekehrt haben. Sondern dass sie es wissen, jetzt, heute, wo sie Schuld drückt vor Gott, bei dem kam es wahrscheinlich auch ganz plötzlich, dass er gemerkt hat, mein Leben war verfehlt. Ich habe nicht das getan, was Gott wollte. Ich habe mir selber gelebt, ich habe mich mitreißen lassen. Und wo er das vor Jesus bekennt und dann nur sagt, Herr, denk an mich. Das ist Glauben. Er hängt sich an den Christus hin. Er kann ja gar nicht mehr weg vom Kreuz. Er kann es bloß noch rufen. Jesus, denk an mich. Und das ist der große Glaube, der die Welt überwindet. Einen größeren Glauben gibt es nicht, obwohl er gar nichts gewusst hat von den Geheimnissen Gottes, obwohl er das Wort Gottes kaum gekannt hat. Das ist rettender Glaube, der selig macht. Und da tut sich auf einmal diese furchtbare Scheidung auf. Ich sage immer, auf jeder Seite der Bibel kann man das lesen. Es gibt ein Verlorensein, wo man die Gnade Jesu ausschlägt. Und das wird überall von Jesus, auch in seinen Worten, auch im Evangelium, immer mit großem Ernst bezeugt. Noch auf diesem Hügel Golgatha, ganz nah beim rettenden Kreuz Jesu, kann man verloren gehen, bloß wenn man nicht Jesus erkennt, wenn man bis zum Schluss meint, man kann über sein Leben sagen, das war recht und ich habe mir nichts vorzuwerfen und so war es eben und ich bin eben in den Verhältnissen nicht anders geworden. Und auf der anderen Seite der, der gerettet wird. Nein, meine Untaten, das sind keine harmlosen Bagatellen, sondern dafür ist Jesus gestorben. Und darum will ich immer mehr auf ihn blicken und mich freuen, dass er meine Schuld getragen hat. Heute gibt es das Telefonbanking, da rufen Sie an und wenn Sie die Geheimzahl wissen, da können Sie sogar vom Fremdenkonto abbuchen. Ich muss Ihnen nicht vorschlagen. Aber das Tolle im Glauben ist ja, dass Sie vom Konto Jesu abbuchen dürfen. Von seiner Vergebung nehmen. Er macht Sie reich. Sie können Ihr Konto nicht ausgleichen. Sie können das Manko nicht büßen. Aber Sie dürfen von seiner Gerechtigkeit, von seiner Vergebung leben. Das ist die Mitte des Evangeliums. und aller Botschaft, die die Christen in dieser Welt zu verkünden haben. Und auch das letzte, Jesus gibt ewige und felsenfeste Geborgenheit. Drüben in Korntal ist der alte Friedhof vor der Hochschule für Mission. Und dort sind diese Tafeln, alle gleich, diese Gräber. Und da steht ja bei dem ostafrikanischen Pioniermissionar aus Gerlingen, Johannes Rebmann, auf dieser Platte nur zum Namen drauf, Saved in the Arms of Jesus. Geborgen in den Armen Jesu. Er ist so wunderbar gesagt, wie man schöner nimmer sagen kann. Es ist heute bei vielen Christen eine Unsicherheit da. Und wenn ich die frage, sind Sie gewiss in Ihrem Glauben und wenn Sie sterben, sind Sie ganz sicher, dass Sie jetzt zur Herrlichkeit eingehen, sagen, ich hoffe. Nein, das ist zu wenig. Sie müssen es fest wissen. Wir wollen uns hier auf Vermutungen verlassen. Wir können doch das Leben nicht auf Risiko leben. Jesus sagt es diesem Gauner, diesem Schwerverbrecher, diesem Lumpen. Hofacker sagte Galgenschwengel, der da rumbampelt am Galgen. Zu denen ich auch gehöre. Dem spricht Jesus zu. Amen, Amen. Das sind die Worte, die Jesus ganz besonders dick unterstrichen hat, als die Worte des Offenbarers, Worte, auf die man sich stützen kann in der Anfechtung. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich verstehe es auch nicht, wie das ist mit der Totenauferweckung und so. Ich denke, es werden ganz andere Zeitrelationen sein. Aber ich darf dies Ihnen sagen. Im Augenblick des Sterbens dürfen Sie drüben in der Herrlichkeit aufwachen. Jesus schauen. Wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht schmecken, ewiglich. Ich bin die Auferstehung und das Leben, das sagt Jesus. Johannes 11. Ganz fest verbürgt. Da wollte man stehen bleiben über das herrliche Wort Paradies. Es muss irgendwo in der vollkommenen Schöpfung Gottes wieder anfangen. Wir können die Ewigkeit nicht ausmalen. Wir haben wohl die Engel geguckt, wie Jesus ankam und ausgerechnet einen schlimmen Mörder als ersten mitbringt in die Ewigkeit. Die haben sich mitgefreut, weil im Himmel die größte Freude ist, wenn ein sündiger Mensch Buße tut, vor 100 Gerechten oder Selbstgerechten. Das war Jesus wichtig, als das Zeichen für uns. Und er will ganze absolute Gewissheit geben. Gerade dieser Mann mit seiner schlimmen Vergangenheit ist ausgelöscht. Der wird im Himmel nicht mehr davon gesprochen. Der kommt nicht mehr ins Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Haben Sie Ihre Schuld abgelegt? Sind Sie mit Gott im Frieden? Haben Sie diese Gewissheit? Dann freuen wir uns, wenn der Herr uns heimholt zur Herrlichkeit, zur Vollendung. Und das ist ganz groß, dass Jesus der Bürge ist und das, was uns immer wieder bedrängt und belastet, ablegen, ganz schnell ablegen unter seinem Kreuz. Und sich freuen, dass Jesus heute als der auferstandene Herr in unserem Leben Neues wirken will. Ja, das Kreuz ist ein Zeichen eines wunderbaren Sieges. Karfreitag ist kein Trauertag, sondern ein Freudentag, wo unser Leben in Ordnung kommt, wo wir mit Mut und Zuversicht weiterleben dürfen, auch wo wir am Rand des Todes stehen, auch wenn ich nur noch Stunden auf Erden zähle. Ich will Lob singen meinem Gott. Ich freue mich, dass mir der Himmel aufgeschlossen wird und dass das fest garantiert ist, fest verbürgt im Opfer Jesu, fest verbürgt. Keine Hoffnungslosigkeit mehr, Vergebung der Schuld und fest verbürgt, dass mich nichts mehr aus der Hand Jesu reißen kann. Amen. Und nun singen wir noch, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte, dieses Lied von Christian Gregor, 545. Thank you.
Freundsgemeinde.
Lass uns beten. Du, unser Heiland, Jesus Christus, wir können dir nur danken für diese Liebe und immer nur darüber nachdenken, dass das uns trägt und dass das uns hält. Wir könnten nicht in dein Licht treten, wenn deine Vergebung und deine Barmherzigkeit uns nicht so fest verbürgt wäre. Und darum wollen wir dich auch herzlich bitten, dass du uns immer wieder nachgehst und uns die unbereinigten Dinge zeigst, dass wir alles vor dir neu ordnen und zurechtbringen. Und dass wir den Frieden annehmen, den du uns geben willst. Wir bitten dich jetzt auch für die, die durchs Leiden gehen oder die vor dem Sterben stehen, dass sie sich mit dir versöhnen lassen, aber auch die jungen Leute und all die anderen Menschen, dass sie erkennen, dass das der Weg ist zur Erkenntnis deines Heils. Dass wir durch diese enge Pforte hindurchgehen, uns die alte Last abnehmen lassen und Frieden mit dir machen. Und dass du uns dann neu sendest und gebrauchst als deine Zeugen und als deine Boten der Versöhnung. Herr, wir bitten dich, dass in unserem Land wieder ein ganz neues Verständnis deines Heils aufbricht. Erschüttere du alle Gleichgültigen, alle Stolzen. Und bewege du vor allem deine Gemeinde, dass sie still wird vor deinem Opfer und dir dankt und dich anbetet. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie noch einen Moment stehen. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wir haben am Ausgang dieses Buch von Walter Tlach, der uns auch in der Gemeinde oft geholfen hat, das prophetische Wort der Bibel zu verstehen in diesem Buch. Hoffnung ist die beste, für mich die beste Darstellung der gesamten Zukunftserwartung des Volkes Israels, der Bekehrung der Juden, des Endes der Missionszeit, ja auch der ganzen schweren Dinge, in der Offenbarung, dass der Antichrist am meisten Macht innerhalb der Kirche bekommt, die Auslegung dieser großen Worte unseres württembergischen Prälaten Karl Hartenstein, bis hin zu der Frage, warum Walter Tlach immer meinte, dass der letzte Kampf gegen Israel aus dem Irak herausgeführt wird. Das alles ist in diesem Buch Hoffnung von Walter Tlach, das drüben ausliegt. Das Opfer ist heute von der Kirchenleitung für Osteuropa bestimmt. Und nun will Jesus Christus sie segnen. Er will mit ihnen gehen und ihnen seinen Frieden schenken. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.